Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball Inside. Und da starten wir direkt mit einem Hinweis in eigener Sache, wie das ja immer so schön heißt, ne? Denn man muss sagen, ihr da draußen, ihr schreibt uns immer ganz, ganz viel über die Mailadresse hallo@fußball-insight.com. Da ist oft sehr, sehr viel Lob dabei, was uns sehr, sehr freut. Dann gibt's auch immer wieder eure Meinungen zu den Themen, die wir hier besprechen. Und natürlich gibt's auch hier und da, und das möchten wir natürlich verheimlichen, hier und da auch mal Fragen oder Kritik. Und auch die bekommen wir natürlich sehr, sehr gerne. Eine Frage ist zum Beispiel hier und da immer, warum redet ihr denn nicht über Verein A, sondern nur über Verein B? Ich bin doch Fan von Verein A. Wir versuchen natürlich immer möglichst alle Ruhrgebietsvereine, also die großen natürlich, über die wir hier sprechen, gleichmäßig abzudecken. Aber zugegebenermaßen funktioniert das nicht immer ganz so. Das liegt zum einen natürlich an den Themen, an der Themenlage. Man muss sagen, wenn jetzt auf Schalke mal wieder der Baum brennt, allerdings Rot-Weiß Essen gerade im Niemandsland der dritten Liga steht, dann reden wir natürlich eher über Schalke als an diesem Wochenende dann über Rot-Weiß Essen. Und das muss man natürlich auch sagen, so transparent müssen wir sein. Es liegt auch daran, wie unsere Reporter gerade zu greifen sind, denn Christian, Andi, ihr werdet das bestätigen können. Ihr seid ja auch durchaus unterwegs und dementsprechend könnt ihr einfach nicht immer hier im Studio sein. So ist es.
Ja, ganz genau, so ist das. Ich kann die Kritik der Hörerinnen und Hörer natürlich sehr gut verstehen. Und ganz transparent, also wir setzen uns natürlich Anfang nach einem Spieltag zusammen und gucken erstmal nach der Themenlage, was wäre sinnvoll, was sind die nächsten Spiele, und dann gucken wir danach, was wäre mit einem Reporter, nur wenn Christian Wurp jetzt zum Beispiel sagt, wir müssen ein Dortmund-Thema machen, aber er sagt, Donnerstag zeichnen wir auf, da bin ich aber noch in Mailand gerade, da fliege ich gerade zurück, dann kann Christian Wurp natürlich nicht zum Talk und dann geht man auf einen anderen Verein, und so geht's natürlich dann auch für die anderen Clubs, die wir betreuen, und für die anderen Reporter, die da sind.
Also das auf jeden Fall schon mal so als kleiner Hinweis, einfach so als kleines Feedback auch wieder an euch und damit ran an den Speck. Im Endeffekt habe ich die Runde ja schon vorgestellt. Wir haben zum einen unseren BVB-Reporter Christian Wo.
Da zusammen.
Und unseren Schalke-Experten Andi Ernst.
Ja, Glück auf.
Und ich stelle mich auch noch kurz vor, das wisst ihr, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio Emscher-Lippe, dementsprechend dauermüde und heute noch ein bisschen mehr. Denn ich habe mir gestern Abend natürlich das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund angeguckt gegen Paris. Christian natürlich auch im Signal Iduna Park. Christian, ich muss sagen, bei Filmen hätte man jetzt gesagt, das war perfektes Popcorn-Kino. Also unterhaltsam war es auf jeden Fall.
Ja, also ich hatte selten, also ich schreibe ja immer während des Spiels dann den Bericht, der dann am nächsten Tag in der Zeitung erscheint. Und ich hatte selten so eine Liste mit wahnsinnig vielen Torchancen in der ersten Halbzeit und wahnsinnig viel schon dazu geschrieben, obwohl kein einziges Tor gefallen ist. Also es war schon, es hüben wie drüben, es war so ein wilder Westenspiel gefühlt. Es hat Spaß gemacht, es war auch für den neutralen Zuschauer sehr, sehr schön anzusehen. Gregor Kobel hatte danach zum Beispiel gesagt, dass das, glaube ich, sowohl für die Spieler cool war auf dem Platz, als auch für die Leute, die irgendwie zugeguckt haben. Am Ende stand für den BVB auch noch ein zufriedenstellendes Resultat dabei und auch die Leistung war insgesamt ansprechend, war ein Stimmungsaufheller und hat dir auf jeden Fall Mut gemacht, der Auftritt gestern.
Aber als Trainer kriegst du bei so einem Spiel doch ein Herz, Kasper, oder?
Ach ja, ich glaube schon. Also auch wenn man überlegt, wie oft die PSG-Spieler da in der ersten Halbzeit alleine vom Tor auftauchten und auf der Gegenseite. Du hattest ja häufig das Gefühl, also jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis Kolo Muani, bis Mbappé, bis jetzt das 1-0 schießen. Und auf der Gegenseite plötzlich hat Reus die Riesengelegenheit, Hummels nochmal kurz vor der Pause. Also ich glaube, dass Terzic schon auch ganz zufrieden, also um auf seine Frage zurückzukommen, ganz glücklich war, dass das Ding dann immerhin abgepfiffen war und ein 1-1 dabei rumkam.
Und mit diesem 1-1 ist Borussia Dortmund jetzt Gruppensieger geworden in der vermeintlichen Todesgruppe. Mhm. Und ich sag mal so, nach den ersten beiden Spielen hätte man das nicht gedacht. Du bist relativ schwach gestartet in Paris, danach das Unentschieden gegen Mailand.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall haben die Dortmunder es geschafft, so ein Königsklassengesicht zu entwickeln. Also mit auch Tugenden, die in der Bundesliga fehlen. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf
zu
sprechen kommen. Natürlich werden wir das tun. Und ja, es war so eine Mischung aus allem. Erstmal, dass man geschafft hat, nun durchaus mutiger aufzutreten, dass man ins eigene Spiel vertraut, dass die Bereitschaft da ist, auch um die zweiten Bälle zu kämpfen. Das fehlte in Paris im ersten Spiel völlig und auch Gegen Mailand gab es ja nachher so ein biederes 0-0, weil es jetzt auch nicht unbedingt so ja, Vorfreude auf die nächsten Champions-League-Spiele ausgelöst hatte. Aber dann die beiden Auftritte in Newcastle waren oder gegen Newcastle waren sehr gut. In Mailand haben sie es sehr, sehr gut gemacht, hatten auch das nötige Spielglück. Und das 1-1 jetzt gegen Paris, der Gruppensieg, ein vermeintlich leichteres Los im Achtelfinale, war die Krönung einer wirklich sehr, sehr guten Gruppenphase in dieser Champions-League-Saison, der man der Mannschaft eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, aufgrund der Auslosung und auch aufgrund der Auftritte in der Bundesliga so gar nicht zugetraut hätte.
Dann lass uns auf diese vermeintlich leichteren Lose gucken. Also Kopenhagen wäre ein Gegner, Eindhoven, Neapel, Inter, Lazio, Porto. Auf dem Papier könnte man sagen, alles machbar.
Ja, definitiv. Also klar, du hast auswärts ist natürlich auch immer dann, kommt es auch auf die Atmosphäre an, da geht es dann natürlich nicht nur um die Spielqualität der gegnerischen Mannschaften. Ich glaube schon, dass sie wirklich gute Chancen haben, sogar ins Viertelfinale zu kommen. Das Rückspiel findet in Dortmund statt, das ist auch immer ein Vorteil. Aber auch da müssen wir mal sehen, wie dann auch die Tagesform dann abhängig ist. Die Spiele sind Mitte Februar und Anfang März, bis dahin ist noch einiges hin. Ein Afrika-Cup dazwischen, wo zwei Spieler noch fehlen werden, wo vielleicht auch sich noch Leute verletzen werden jetzt zum Anfang der Saison. Also muss man mal abwarten, ob das dann so weitergeht. Aber sie haben bislang auf jeden Fall alles in ihrer Macht Stehende getan, um in einer guten Ausgangslage ins Achtelfinale zu gehen.
Und in der Champions League funktioniert es. Und damit landen wir zwangsläufig bei der Frage, die du auch in deinem Kommentar in der WAZ erwähnt hast. Packe ich natürlich den passenden Link zu in die Shownotes. Das könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen. Aber warum nicht auch so in der Bundesliga?
Ja, ich glaube, dass das einerseits an dem Spielstil liegt, den auch die gegnerischen Mannschaften in der Champions League pflegen. Es ist schon so, dass jetzt sowohl Milan als auch Newcastle und Paris ja schon auch darauf bedacht sind, Akzente zu setzen, selbst viel den Ball zu haben. Dadurch ergeben sich Kontermöglichkeiten, die Dortmund ja wirklich mit Malen, mit Bino Gittens sehr gut nutzen können und Adeyemi vor allem auch sehr gut nutzen könnten. Ja, in der Bundesliga, da ist es aber eher so, dass die gegnerischen Mannschaften dann doch sehr gerne Dortmund den Ball überlassen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, fehlte Kreativität, fehlte die Fantasie, wie man solche Abwehrriegeln knackt. Und Edin Terzic ist halt so ein ziemlich heikles Thema. Wenn wir den vielleicht zu defensiven Ansatz kritisieren, sagt er, ja, wir wollen ja über Umschaltmomente gehen. Aber das
auf dem
geht
Papier
halt
klingt auf diese Idee ja auch immer
absolut
ganz gut.
Dafür hast du ja auch, die Spieler genau, dafür. Du hast den richtigen Kader dafür, aber ja, wenn die Gegner dann dich auf ihr Niveau runterziehen und du dafür keine Lösung findest und auch irgendwie man möchte den Spieler nichts irgendwie Persönliches, aber es wirkt dann auch manchmal so, dass dann an so einem Bundesliga-Nachmittag eben nicht mehr die letzten 2-3% gegeben werden, wie es vielleicht unter Flutlicht in der Champions League ist. Das wurde auch gestern so deutlich angesprochen, dass jetzt der Auftrag ist von diesem Spiel, wo man wirklich stabil gestanden hat, wo man mutig gespielt hat, wo man das eigene Spiel durchgedrückt hat, dass diese Punkte auch endlich mal in der Liga jetzt umgesetzt werden müssen, dass man eben da auch mal so auftritt, oh, wir sind Borussia Dortmund, wir haben Bock Fußball zu spielen, wir stehen für eine offensive Spielkultur, wir haben Abläufe einstudiert, die wir auch zeigen wollen auf dem Platz. Und das war in der Bundesliga bislang nicht der Fall und das ist auch sehr schwankend gewesen, sowohl gegen Leverkusen, also vor allem in Stuttgart, aber auch gegen Leverkusen, war man unterlegen, das muss man ganz klar so sagen, gegen alle Top-Mannschaften, auch gegen Bayern und Leipzig. Ist auf jeden Fall einiges, was man verbessern kann in den nächsten Wochen noch.
Also das eine ist auf jeden Fall ja das Taktische, was du angesprochen hast, dass man sich auch anders aufstellt, ganz anders in diese Partie reingeht. Allerdings, und da muss ich sagen, das passt ja auch zu gestern, da lief ja nicht alles rund. Also wir haben die Drangphasen angesprochen, es gab so eine Phase, da hast du wirklich nur drauf gewartet, dass PSG das 1-0 macht und wenn das gefallen wäre, läuft so ein Spiel vielleicht auch ganz anders. Aber was ja wirklich durchgehend war die Körpersprache, die gut war, war der Einsatz, der gut war. Und da muss man auch sagen, war ja einer sehr, sehr bezeichnend dafür, den wir vor allen Dingen nach dem Hinspiel in Paris sehr, sehr kritisiert haben. Mit Adeyemi, da haben wir noch gesagt, gefühlt geht ihm alles am Arsch vorbei. Der ist ja gestern überall rumgeturnt. Ich glaube, der wollte es aber wirklich gestern auch allen beweisen, ne?
Das wirkt ja zumindest so. Und wenn er so auftritt, ist natürlich auch dieser Unterschiedsspieler, den du in der vergangenen Rückrunde vor allem hattest, der total vermisst worden ist, auch jetzt in den ersten Saisonwochen. Und ich glaube, man muss da nicht nur auf Adeyemi blicken, auch Zum Beispiel Özcan hat gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch die Sechserposition war ja im Hinspiel auch so eine Schwachstelle, weil die zweiten Bälle nicht gewonnen worden sind, weil du überhaupt keine Pressing-Resistenz hattest. Das hat Özcan sehr gut gemacht gestern. Und ich meine, wir müssen natürlich darauf zu sprechen kommen, die Monstergrätsche von Niklas Süle.
Da kommen wir natürlich
War ja auch wirklich das Symbol für diesen Auftritt, für diesen kämpferischen Auftritt. Und wo man ja auch am Ende sagen muss, Paris hätte dieses Spiel gewinnen können. Vielleicht hätten sie es sogar gewinnen müssen. Die sind in der ersten Halbzeit 4-5 Mal alleine aufs Tor zugelaufen. Und das, weil du jetzt gerade den Kommentar schon angesprochen hattest, das hatte ich ja auch geschrieben. Selbst wenn sie das Spiel gewonnen hätten, doch Paris, und Dortmund hätte das 1-2 verloren, da hätten die, hätte es keine Pfiffe gegeben. Da hätten die Leute jetzt nicht, wenn nicht, klar, die wären enttäuscht nach Hause gegangen, weil du eben nicht Gruppensieger geworden wärst, aber die wären zumindest zufrieden oder im Reinen gewesen mit dem Auftritt der Mannschaft, eben weil diese Tugenden mal wieder zum Vorschein kamen, die so lange gefehlt haben. Von daher war es auf jeden Fall ein Spiel, was auf jeden Fall Rückenwind geben muss jetzt für die nächsten Wochen.
Vor allen Dingen, weil es jetzt eben auch von den Spielern diese Signale gab, von denen man sie dann jetzt auch mal eingefordert hat. Also Adeyemi sowieso aufgrund seiner Körpersprache in den letzten Monaten, sage ich mal, und Niklas Süle, der ja auch schon so ein bisschen, unzufrieden war mit seiner Rolle, dann musst du natürlich auch sowas raushauen, wie er es gemacht hat. Ich meine, diese Monstergrätsche, klar, Stellungsspiel bei diesem langen Ball schon nicht so optimal. Ja. Eigentlich macht er da den Fehler. Aber natürlich, wie er den Ball von Mbappé da nochmal rausholt, sensationell.
Ja, das war Wahnsinn. Also ich habe selten eine Verteidigungsaktion gesehen in diesem Stadion, die so bejubelt wird. Also wirklich ja wie ein Tor. Und es kamen dann natürlich direkt die Vergleiche. Cola 97 im Old Trafford oder Sven Bender. Ich glaube, es war ein Pokal-Halbfinale in München, wo er den Ball mit dem Schienbein an den Pfosten lenkt und der dann nicht reingeht. Also so eine heldenhafte Abwehraktion. Und das war, also es hat man gemerkt, es hat sowohl der Mannschaft als auch dem Stadion gestern nochmal so einen Push gegeben. Und das hat es auch gerade ausgerechnet, Matriciani kommt gleich. Ja, das war, also, weiß nicht, insgesamt war es ein, was wirklich so erfrischend, den BVB mal wieder so spielen zu sehen.
Ja, so eine Grätsche.
Ich hätte zwei, also so eine Grätsche können Schalke auch. Also Matriciani gegen Dortmund, aber noch viel mehr.
Und Hövedes.
Hövedes gegen Giroud, also Entschuldigung, aber Hövedes gegen Giroud schlägt Süle in dem Fall, weil es war nicht ein Champions-League-Spiel, in dem es im Prinzip um nichts mehr ging, sondern es war ein EM-Viertelfinale. Also, glaube ich, Viertelfinale war es. Ja. Oder WM sogar? EM.
Auf jeden Fall schon was länger her. Aber trotzdem, diese Grätsche ist in Erinnerung geblieben. Und da weiß ich auch noch, dass es auch so innerlich ein Torjubel war. Eine Grätsche,
trotzdem,
die so funktioniert hat.
Ich kann jetzt auch nur sagen, du musst halt auch nicht nur in einem Champions-League-Spiel, in dem es mehr oder weniger nur um den Gruppensieg geht, so funktionieren, sondern auch mal in Stuttgart. Ne?
Das ist der
Punkt. Das ist der Punkt. Nächste Thema. Und
Also klar, das ist... das ist ja eigentlich die, also wirklich auch dieser wunde Punkt, den du eigentlich mit dieser Mannschaft, die sich ja, deren Gesicht sich ja schon verändert hat in den letzten Jahren, den du aber nie losgeworden bist. Also das sind ja die Themen, über die wir schon vor 2-3 Jahren diskutiert haben. Keine Ahnung, wenn ich wüsste, wie man das löst, wäre ich
jetzt der beste Trainer in Dortmund. Das M-Wort, komm jetzt.
Das vermeide ich.
Also über die Mentalität möchte ich so nicht sprechen. Dann lass uns doch ganz kurz über die Spieler sprechen, die auch mich sehr überzeugt haben. Also Füllkrug war auch einer für mich, der ein richtig gutes Spiel gestern gemacht hat. Mhm. Sehr, sehr viele Bälle festgemacht hat und die auch gut verteilt hat. Immer wieder den Kopf oben hatte für den Mitspieler, so fällt ja auch das 1-0 für Dortmund. Also insofern ist er wirklich dann eine Bereicherung für diese Mannschaft.
Absolut. Es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass in der vergangenen Rückrunde, wo es besser wurde, dass auch das korreliert mit der Rückkehr von Sebastian Haller, mit einem ähnlichen Stürmertyp, so ein, der die Bälle festmacht, der sie weiterleitet. Und Füllkrug hatte ja schon Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal. Das hat er auch selber zugegeben, dass er sich einfach noch an diesen anderen Spielziel, dass es schneller geht, dass die Mitspieler einfach besser sind als in Bremen, dass er sich daran gewöhnen muss. Das hat man auch bei der Nationalmannschaft gesehen, dass da schon Defizite dabei waren bei ihm. Aber ich finde, er hat es im Rahmen seiner Möglichkeiten und macht es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ist eine absolute Verstärkung auch in der Form. Was man jetzt natürlich noch verbessern könnte, dass man den Typen, der ist... also 1,90 groß und breit, dass man den endlich mal auch im Strafraum mit Flanken füttert, dass er da in seine Abschlusssituation kommt, wie er es in Bremen getan hat. Wenn sie das auch noch hinkriegen würden, dann sieht es, glaube ich, gerade in diesen mit den Umschaltmomenten und allgemein im Angriffsspiel deutlich besser aus.
Ich frage das jetzt mal so ein bisschen flapsig und provokant. Hat dieses Auftreten und dieses Ergebnis, dieses 1:1 gestern Edin Terzic so ein bisschen den Arsch gerettet?
Ja, ich glaube schon, dass er jetzt ein bisschen entspannter Weihnachten feiern wird. Es kommt natürlich jetzt auch auf die beiden Spiele an und haben wir uns auch gestern auch drüber schon Gedanken gemacht. Kannst du ja ehrlicherweise nicht einen Trainer, der die Champions League-Gruppe gewinnt, den zu feuern oder dass er irgendwie zurücktritt, der müsste, glaube ich, also das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube schon, dass das hat ihm auf jeden Fall Kredit zurückgegeben, weil er ja eigentlich verantwortlich ist auch für diesen Spielstil und für die vielen Probleme, die noch nicht gelöst worden sind in der Saison. Wenn das schafft, das jetzt auch, wie gesagt, in der Liga irgendwie umsetzen zu lassen, dann, weil es grundsätzlich passt, also vom Typen her und so, das ist ja alles, das ist ja eigentlich das, was sie in Dortmund ewig gesucht haben, aber es muss halt taktisch und spielerisch muss es schon merken, das muss man ganz klar so sagen. Und man darf sich jetzt auch nicht von diesem einen Auftritt gestern oder allgemein von den Champions League Auftritten täuschen lassen. Also ich glaube schon, dass da ordentlich Sand noch im Getriebe ist. Und
ich meine, seine Aufgabe ist natürlich auch Einstellung und Motivation. Jeder Profi muss sich natürlich auch von sich selber motivieren können. Klar. Aber wenn egal von welcher Mannschaft ein Profi einläuft, hört die Champions League nur und gibt dann auf einmal Mbappé die Hand und Kolo Muani und wie sie noch alle heißen, ja, dann bist du natürlich automatisch auf 180. Ne? Und wenn es dann ihm als Trainer nicht gelingt, zum Beispiel zweimal in Stuttgart dann auch für eine ähnliche Motivation zu sorgen, weil der Kader von Borussia Dortmund muss eigentlich gut genug sein, um beide Spiele zu gewinnen und nicht harmlos schwach abzugeben. Das ist halt auch Traineraufgabe.
Absolut. Ja, und du hast diese Diskrepanz, hast du ja nun mal zwischen international und national, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Saisonziele, die gehen ja schon langsam flöten. Also Pokal bist du raus, Meisterschaft kannst du auch abhaken, selbst Platz 4 sind jetzt 4 Punkte.
Ja, es geht einzig und allein noch um die Qualifikation für die Champions League. Also ich im letzten Jahr war es ja so, dass dann zumindest die Bayern irgendwie so eine Strauchelphase hatten, aber jetzt müssten ja sowohl die Bayern als auch Leverkusen diese Strauchelphase haben. Leipzig hat auch eine enorme Qualität und wird sich, glaube ich, da oben festbeißen. Leverkusen sowieso, die kam ja von ganz unten sogar noch in der letzten Saison relativ weit nach oben. Also ich glaube nicht, dass da so viele Mannschaften, also dass alle 4 einbrechen und Dortmund die noch irgendwie kriegt, weil dafür sind sie auch einfach zu inkonstant bislang unterwegs gewesen. Ziel muss sein, halt irgendwie diese Champions League zu sichern. Das ist unfassbar wichtig, weil wir haben im nächsten Jahr die Reform, es wird mehr Geld ausgeschüttet. Du musst diese Töpfe erreichen, um weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Und es geht jetzt halt darum, irgendwie alles diesem Ziel unterzuordnen. Und ich glaube, wenn sie die Qualität, die sie haben, umsetzen, wenn sie konstanter, stabiler werden, wenn diese Ausrutscher weniger werden, dann finden sich auf jeden Fall, das muss ich mal kurz nachrechnen, 14 Mannschaften, die am Ende schlechter sind als der BVB.
Du hast gesagt, Edin Terzic hat durch dieses Unentschieden, durch den Gruppensieg wieder so ein bisschen Kredit zurückbekommen. Mhm. Die Kritik war ja durchaus da. Wo würdest du die Hauptkritik ansetzen? Bei diesem, was Andi so ein bisschen beschrieben hat, also natürlich auch die Mannschaft zu motivieren, dass das nicht immer so funktioniert, oder doch eher bei diesen taktischen Kniffen, die nicht gegriffen haben, also dass du sowohl in Stuttgart als auch, da war es ein internationales Spiel in Paris, einen kompletten Angsthasen-Fußballspiel. Also
Leverkusen nicht zu vergessen.
Leverkusen auch.
Ja. Leverkusen war schon...
Ja, ich würde es schon, das ist eine gute Frage, ich würde es, glaube ich, schon auf diesen spielerischen Ansatz schon vor allem beziehen, weil es ja nicht sein kann, dass du mit dieser Qualität halt dich hinten reinstellst oder dass du keine Lösung findest gegen diese tiefen Mannschaften, dass du, oder tiefstehenden Mannschaften, dass du vielleicht dass du siehst, dass vielleicht dass Abläufe im Training einstudiert werden, aber sie werden halt nicht umgesetzt oder es fehlt Genauigkeit in einem Pass, der dann nicht ankommt, und das ist halt das ist dann halt nicht ausreichend, um die Ziele, die du mit dem Verein hast, zu erreichen. Klar, die Bedingungen sind schwierig. Du hast viele englische Wochen. Du hattest jetzt in dieser Hinrunde 3 Länderspielpausen. Mhm. Es gab eine verkürzte Vorbereitung. Da sind Punkte, ja, die lasse ich gelten. Aber trotzdem muss einfach mehr möglich sein. Und man schiebt das ja immer so weiter nach vorne. Ja, jetzt im September wird's besser. Und dann... Mhm. Wenn die englischen Wochen jetzt erstmal kommen, dann wird es besser. Und wir sind ja auf einem richtigen Weg. Aber jetzt muss man halt dem Ganzen auch Taten folgen lassen. Also ich glaube schon, dass es halt vor allem diese sportlichen Sachen sind, die gerade gegen schwächere Mannschaften das Problem sind.
Und jetzt hast du nach dem Kaviar in der Champions League im Butterbrot am Wochenende. Schönes Bild, oder nicht?
Boah.
Ja, Wahnsinn. Ja, es geht nach Augsburg. Also das ist so ein typisches Spiel, wo Dortmund natürlich eigentlich selbstbewusst auftreten müsste, aber da auch natürlich vielleicht auch so diese berühmte Dortmunder Überheblichkeit greifen könnte.
Ja, es wurde auch gestern schon, Kobel hatte das, glaube ich, gesagt, dass es so ein bisschen, dass man schon merkt, dass die Körner weniger geworden sind in den letzten Wochen und es darum geht, nochmal die letzten rauszupressen.
Gibt's kein Körnerbrot.
Also.
Oh
je.
Yeah. Oh Gott.
Ja, ich habe nicht viel geschlafen.
Ich bin auf die Schalke-Bilder
gespannt jetzt. Die Müdigkeit,
falls du einen,
nach Müde
falls
kommt
du
doof,
hast. Ihr wisst das auch. Dafür lieben wir dich alle, ja. So, Timo.
Ja, also wo waren wir stehen geblieben?
Bei Körnerbrot.
Bei Körnerbrot in Augsburg, ne? Ja, ja, jetzt,
die Körner sind weniger
geworden. Körner sind weniger geworden, sagt Kobel. Ja, du hast recht, das ist halt wieder genau so ein Spiel, wo du nicht davon ausgehen kannst, dass Augsburg da 65% Ballbesitz hat, wo du irgendwie dann diese eigene Lösung finden musst, wo du auch gleichzeitig die Konterabsicherung nicht vergessen darfst. Wo Mats Hummels zum Beispiel jetzt auch, wird ja fehlen am Samstag, ist natürlich auch eine Schwächung, aber trotzdem musst du halt, Kehl hat es ganz klar gesagt, gegen Augsburg, gegen Mainz, 6 Punkte
ja.
Müssen her, anders geht's gar nicht.
Und dann bist du in der Winterpause und dann öffnet der Transfermarkt wieder und dann wird Dortmund ja irgendwas machen müssen. Also zumindest Außenverteidigerposition, da wird nach der Verletzung von Riasson ja auf jeden Fall was kommen müssen.
Ja, muss. Also du hast, ich glaube, gestern auch gesehen, dass da wirklich Defizite liegen, dass du mit Wolf und Benzebaini, mit denen kannst du gute Bundesligaspiele bestreiten, aber für ganz oben, da fehlt's halt dann doch am Ende. Und es wird schwierig, da jemanden zu finden. Also du brauchst jemanden, der dir sofort weiterhilft, der möglichst nichts kostet. Also was heißt nichts kostet, aber so ein mittlerer Millionenbetrag, sag ich mal, also einstelliger Millionenbetrag. Für Schalke zig Goldstöpfe. der am besten noch flexibel auf beiden Seiten einzusetzen ist. Aber vor allem, es geht vor allem um die Linksverteidigerposition.
Gib mal das Profil bei transfermarkt.de in der Suche ein und der spuckt nur Spieler aus, die mindestens 35 Millionen Euro kosten.
Ja, ist richtig.
Weil ich glaube, den Spieler suchen alle.
Das ist richtig, ja. Also wie gesagt, das ist die Herausforderung von Kehlitz in diesem Winter. Und es ist halt auf jeden Fall beim Verein höchste Priorität da, für links einen Mann zu finden.
Aber böse gesagt, ich meine, okay, rechts und links nicht, aber du hast in der letzten Saison doch so einen gehabt mit Guerrero, den hast du abgegeben.
Das ist richtig.
Er ist natürlich jetzt größtenteils verletzt beim Bayern, aber er hätte genau das, diese Vielseitigkeit. Linksverteidiger könnte auf jeden Fall ganz gut spielen.
Also Matriciani kann das auch. Kann auch rechts und links spielen.
Ja, der hatte, also weiß ich nicht, der hatte natürlich offensiv über alle Zweifel erhaben, Guerrero, hat natürlich auch dann defensiv oder Anfälligkeiten, auch immer so ein bisschen den Schlendrian drin. Also man wollte es ja bewusst dann eigentlich auch, klar, es gab dann wieder die, dass sie doch weitermachen wollten, dann hat das doch nicht geklappt und ja, insgesamt, das haben wir auch im Sommer schon gesagt, dass es eben auf diesen Außenverteidigerpositionen, dass es da wirklich eng werden könnte, quantitativ nicht unbedingt. Das schieben ja auch die BVB-Verantwortlichen immer vor, dass gerade auf rechts eine ellenlange Liste an Spielern in diesem Kader steht, die da spielen könnten, aber es ehrlicherweise nicht gut machen
ja.
Und deswegen keine Rolle spielen. Also absolute Schlüsselposition, die sowohl qualitativ als auch quantitativ verbessert werden muss.
Würdest du auch versuchen, im Sturm noch was zu machen im Winter?
Nein, weil da stehen 3 Stürmer unter Vertrag. Jemanden zu kaufen, der besser als die 3 ist, kostet wahnsinnig viel Geld, dass der BVB nicht hat. Und mit 3 Stürmern ist man da, also sieht man sich da gut aufgestellt. Deswegen die Girassi-Gerüchte, die in dieser Woche im Umlauf waren, die an denen ist nichts dran.
Schade eigentlich fast, ne? Also ich meine, weil der gerade so gut in Form ist, aber andererseits spielt auch seine erste richtig gute Saison.
Ja, Spötter würden behaupten, er hat in der Bundesliga gespielt, der muss ja zu Dortmund. Und so, weil das schien ja das Scouting-Profil irgendwie zumindest im letzten Sommer gewesen zu sein. Aber nee, ich glaube, das macht halt auch für alle Beteiligten. Also ja. Für den BVB macht es keinen Sinn, ob Guirassy nicht vielleicht doch noch einen Geldsegen aus der Premier League erwarten kann jetzt in den nächsten in diesem Winter oder im Sommer ist natürlich.
Also für Guirassy macht dieses Gerücht extrem viel Sinn.
Ja, ja. Das stimmt. Ja, ja. Das stimmt.
Genau, das ist der Punkt. Das ist halt, ne, es gibt natürlich auch immer dann Bestrebungen, so einen Marktwert oder so zu erhöhen oder Gehalt.
Ja, und wenn Borussia Dortmund im Gespräch ist, dann steigt das natürlich.
Absolut, ne? Absolut.
Wie sieht es an Sachen Abgänge aus? Gibt es da irgendjemanden, bei dem man in Dortmund sagt, das hat keinen Sinn mehr?
Mir
fällt jetzt spontan erstmal keiner so ein, so ganz oben auf der Liste. Da hatten wir ganz andere Zeiten in Dortmund, wo es eine lange Streichliste gab.
Das stimmt, da haben sie ja dann auch geschafft, auch im Sommer den einen oder anderen loszuwerden. Ja. Monier galt ja immer als Abgangskandidat. Aufgrund des Engpasses würde ich jetzt sagen, dass es eher nicht, dass er dann doch noch im Kader bleiben wird. Und dass es auch, glaube ich, keinen Interessenten für gibt, gerade mit wenig gespielt, gutes Gehalt. Ist im Sommer, glaube ich, ablösefrei. Der Vertrag läuft aus. Dass es eher da in die Richtung geht. Und was wir gerade noch, glaube ich, vergessen hatten bei dieser ganzen Außenverteidiger-Geschichte, Benze Baini ist ja im Afrika-Cup im Januar, Februar. Also das ist wirklich, das zeigt ja auch nochmal absolut höchste Priorität, dass da nachgelegt wird.
Absolut. Es wird Transferspielchen also geben, die wird's. Und da sind wir bei der Überleitung, Andi, auf die du gewartet hast.
Ich hätte aber eine etwas bessere, also Kaviar und Körnerbrot, da hätte ich aber eine etwas schönere Überleitung
erwartet. Ich kann ja nicht alle Bilder direkt immer verbraten, weißt du, wir erscheinen ja wöchentlich. einmal pro Woche reicht so ein richtig schönes Bild. Ja, da werden wir natürlich drüber sprechen, was im Winter, in der Winterpause passieren wird auf Schalke. Jetzt gucken wir erstmal so auf die aktuellen Ergebnisse. Du hast 2 Siege in Folge. Jetzt könnte man erstmal sagen, Schalke ist aus dem Allergröbsten offenbar raus.
Ja, also ich finde, dass die beiden Spiele schon gezeigt haben, dass in der Mannschaft schon mehr steckt als 16., 17., 18. Und dass es doch schon wahrscheinlich ist, dass diese Mannschaft, dass wir jetzt nicht noch im April über den Worst Case dritte Liga reden müssen. Die Mannschaft wird sich schon von da unten befreien, wobei ich nach wie vor daran festhalte, dass ich aktuell nicht sehe, dass die Mannschaft besser ist als Platz 7, 8 von der Leistungsstärke. Aber immerhin zeigt diese Einschätzung, dass da noch mehr drin ist als jetzt Platz 13. Die Mannschaft wird schon nach oben kommen und wie weit nach oben, das hängt natürlich auch sehr von den anderen Mannschaften ab. Ganz nach oben, es gibt ja schon wieder viele, die dann lünkern nach oben. Oh, HSV, nur 9 Punkte und HSV, die sind ja am ersten Spieltag der Rückrunde und dann gewinnt man jetzt gegen Fürth, machen wir locker weg und dann HSV und so. Nee, also so einfach ist das nicht und schon gar nicht für diese Schalker Mannschaft aktuell dafür. Waren es jetzt auch 2 Abstiegskandidaten, die Schalke gewonnen hat. Ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, auch 2 Abstiegskandidaten wie Osnabrück und Rostock muss man erstmal wegspielen, wenn man in so einer Krise ist, wie Schalke sie hatte. Das ist schon aller Ehren wert. Und in 2 Spielen, als vor dem Osnabrück-Spiel, hatte Schalke, was die Gegentoranzahl angeht, die schlechteste Abwehr im deutschen Profifußball, glaube ich sogar. Und dann 2x0 zu spielen und nicht mal eine Torchance zuzulassen in 180 Minuten, ist nicht so selbstverständlich.
Was aber auch tatsächlich daran lag, dass vor allen Dingen Osnabrück für mich auch wirklich eine extrem schwache Leistung abgeliefert hat. Also das soll jetzt die Schalker Leistung nicht unbedingt schmälern, aber soll schon so ein bisschen in Relation stehen. Das
ganz genau. Also ich habe im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe viele Gegner in der Arena gesehen in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten. Aber ich glaube nicht mal die Geisterspiel-Pokalspiele gegen die Regionalligisten, die haben sich schon doch auch beide, das waren Schweinfurt und Ulm, noch deutlich mehr gewährt als Osnabrück an dem Abend. Und Hansa Rostock, natürlich hatte Schalke eine Halbzeit lang einen Spieler mehr, 11-10, aber in dieser intensiven Atmosphäre hätte ich von Hansa Rostock doch auch mit 10-11 sehr viel mehr erwartet, als sich von Schalke hin und her spielen zu lassen und dann nur auf das Gegentor zu warten. Am Ende wurden es dann schon mal 2. Also aus Rostocker Sicht kann man sagen, echt wenig gewährt. Aus Schalker Sicht Überzahlspiel. Also wir haben viele Mannschaften in Überzahl und auch viele Schalker Mannschaften sich wirklich schlecht präsentieren sehen und das haben sie jetzt einfach echt gut gemacht. Also nach dem Spiel in Rostock, ich war ja da, wurde Karel Geraerts für seine Ansprache in der Halbzeitpause sehr gelobt. Ich habe mit Brian Lassmann, dem Stürmer, drüber gesprochen und er sagt, ja, einfach klar gesagt, fokussiert bleiben, geduldig bleiben und einfach wirklich direkt spielen. Ball zupassen. Wenn der Ball auf der einen Seite ist, Seitenwechsel. Irgendwann wird Rostock müde und dann flanken und irgendwann kam dann noch Polter rein und so. Ne? Und ja. Irgendwann ist die Lücke da und dann rutscht der Ball rein und genau so ein Tor ist dann auch gefallen. Also es war ein Schuss von Idrizi, Schüsschen, der dann irgendwie ins lange Eck kullerte und dann war der Sieg, also nach dem 1-0 war der Sieg ja klar eigentlich. War schon entschieden.
Und man muss ja jetzt sagen, um das jetzt auch nochmal aus Schalker Sicht positiver zu drehen, es ist ja schon eine kleine Entwicklung da. Also du hast dieses Spiel gegen Osnabrück gehabt, erste Halbzeit sehr mäßig. Hinten raus machst du aber immer in die Tore. Das ist das schon mal positiv. Und du hast es auch schon gesagt, in Rostock bist du am Ende dann abgezockt in dieser Atmosphäre. Ja. Also bist cool geblieben. Das ist ja schon mal was.
Ja, ganz genau. Eiskalt. Trotz dieser Ausschreitung und dieser langen Unterbrechung, die da war. Und es waren echt, du hast zweimal Arsch gesagt, dann darf ich einmal beschissen sagen. Ja, das waren wirklich beschissene Bedingungen. Ja. Und jeder, der mal in Rostock war und dann der Wind und ein Grad und Dauerregen und alle waren pitschenass und der Rasen war auch jetzt nicht gerade so der allerbespielbarste und so. Ne? Und dann wirklich die Atmosphäre. In Rostock ist es ja, du hast die Fangruppen, die anfeuern, getrennt stehen. Die eine Fangruppe steht auf der einen Tribüne, die andere auf der anderen. Das heißt, du hast dauerhafte Beschallung von beiden Seiten und da wirklich eiskalt in dieser intensiven Atmosphäre, wie du das gesagt hast, zu bleiben, das 2-0 zu gewinnen, das macht, glaube ich, auch was mit der Mannschaft, das macht selbstbewusster, vor allen Dingen auch die so schwache Defensive, die wir hier an dieser Stelle oft kritisiert haben. Jetzt 2-0, im besten Hüb-Stevens-Style stand jetzt 2-mal die Null. Ne, sehr gutes Zitat, hat Kari Gerhards dazu gesagt, dass bringt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen, auch so taktisch. Dass Schalke jetzt zweimal mit Viererkette spielt und 2-0 spielt, ist ja dann auch schon auffällig. Und jetzt kommt Greuther Fürth. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Definitiv, die auf jeden Fall schwieriger wird. Aber du hast es angesprochen, in dieser Atmosphäre so cool zu bleiben. Das ist ja auch eine Frage von Mentalität, um da wieder eine ganz kurze Brücke zu Borussia Dortmund zu schlagen. Aber genau da sieht ja Karel Gerhards die Fortschritte bei seiner Mannschaft. Siehst du auch mittlerweile, dass die Mannschaft den Trainer mehr versteht?
Ich meine, man lernt sich im Laufe der Zeit natürlich immer besser kennen. Ne? Also da gab es ja schon die ein oder andere Reiberei, wobei ich die jetzt immer noch nicht zu hoch hängen würde, weil natürlich kann man, wie die Kollegen, die getitelt haben, dass Dortmund an Gerassi interessiert ist, die dann auch getitelt haben, dass die Mannschaftskabine einfach toxisch ist und untrainierbar und sich jetzt auch mit Karel Gerhards und so anlegt. Ja, es ist, glaube ich, in jeder Kabine, in jedem im Mannschaftssport von Champions-League-Niveau bis Kreisliga-Niveau ist es so, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und du einfach schlechter spielst, als es die individuelle Qualität deiner Mannschaft darstellt, dass dann die unzufrieden sind, die auf der Bank sitzen, ist doch klar, dass die erfahrenen Spieler, die irgendwann mal Trainer werden wollen oder so, dass die dann auch mal in Frage stellen, so Trainer, da jetzt nochmal die Taktik und die Taktik nehmen, so, ja, es ist doch völlig, im Mannschaftssport, finde ich, ist das völlig logisch.
Absolut.
Und Karel Gerhards hat auch zu einer geschilderten Szene nach dem 3-5 in Düsseldorf, hat er halt zu einer Mannschaftssitzung gebeten, hat dann gesagt, was war los? Und dann hat ein Spieler geantwortet, ja, du hast aber die falsche Taktik gewählt. Dazu hat Karel Gerhards auch gesagt, das ist für ihn ein völlig normaler Prozess. Ne? Er sagt was, die Spieler sagen was, irgendwann einigt man sich und gibt sich die Hand und gut ist. Und
ich finde auch, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, solange dann konstruktiv gearbeitet wird und nicht sich als Spieler hinsetzt und sagt, was der Alte erzählt, interessiert mich eh nicht. Das ist ja ein Unterschied.
Also was jetzt nicht der Fall ist, dass Karel Gerhards die Aufstellung von den Spielern machen lässt, ganz und gar nicht. Ne? Also das ist nicht so, dass sie sich jetzt zusammensetzen und dann sagen, so jetzt, ne, wir reden jetzt miteinander und dann entwerfen wir mal zusammen jetzt die Taktik für das Spiel beispielsweise gegen Osnabrück. Ja. Das ist nicht der Fall. Also Karel Gerhards hört sich alles an, aber er macht schon seine Videoanalyse mit seinem Trainerteam und er stellt dann auch selber auf und hat dann auch, und das steigert natürlich seine Autorität auch im Spielerkreis. Also ich wäre jetzt nicht spontan drauf gekommen, gegen Osnabrück mit 4-4-2 im Mittelfeld Raute zu spielen. So, da hätte, glaube ich, auch im Stadion keiner mit gerechnet. Ja. Das war okay, das war genau die richtige Taktik. Auch die Spieler, wie er sie aufgestellt hat, das steigert auch so ein bisschen sein Ansehen und auch dieses, ein Beispiel ist Idrissi, der bei Thomas Reise gar keine Rolle mehr gespielt hat, trotz guter Vorbereitung. Und Karel Gerhards sagt nicht nur, Leute, ihr habt alle bei Null angefangen, als ihr hier hinkam, sondern am Beispiel Idrissi, der jetzt spielt, der in Rostock getroffen hat, sehen auch alle anderen Spieler, der setzt das auch um, was er sagt. Und das ist dann eben ein Zusammenwachsen zwischen Trainer und Mannschaft. Und es gibt diese Karel Gerhards-Tabelle, die mal jemand aufgeschrieben hat, da ist Schalke in der zweiten Bundesliga schon Sechster. Also ist jetzt nicht so schlecht. Wer ist Erster in der Karel Gerhards-Tabelle in dem Zeitraum? Wahrscheinlich dann Greuther Fürth.
Greuther Fürth.
Ja, der nächste Gegner, ja. Deswegen sie...
Was denn? Hast du, ja, du bist gut vorbereitet.
Ja. Das war
super.
Immerhin einer. Finde ich gut.
Jedenfalls glaube ich, da wächst jetzt auch was zusammen und alles steht und fällt und auf Schalke, glaube ich, viel mehr als bei jedem anderen Verein in Deutschland. Alles mit den Ergebnissen.
Ja, absolut. Idrissi, du hast ihn angesprochen. Das ist jetzt einer, der wieder drin ist, eben weil er unter Karel Gerhards bei Null angefangen hat, aber auch einer, der dem Schalker Kader ja so ein bisschen gefehlt hat. Also das ist so ein typischer Dribbler. Und mit Uedra Ogo hast du normalerweise einen, der jetzt aber verletzt ist. Das ist mal einer, der also, den Spieler austanzen kann.
Ich glaube, ich bin jetzt nicht der Einzige, der gesagt, ich habe nicht verstanden, warum Thomas Reis wirklich nicht auf ihn gebaut hat. Weil in der Vorbereitung, ich kann mich erinnern, wir haben aufgezeichnet, als ich in Mittersil war.
Ja.
Und da war Idrissi einer der auffälligsten. Also Schalke verlor ein Testspiel gegen Kopenhagen, den aktuellen Champions-League-Achtelfinalisten. Da war Idrissi der beste Schalker. Und dass der gar keine Chance bekommen hat, habe ich nicht verstanden. Das haben viele Fans nicht verstanden. Und jetzt, da er diese Leistung bringt und Karel Gerhard sagt, er hat die Trainingseinheiten gesehen und hat direkt in der ersten Woche gesehen, wunderbar, der passt in mein System, der passt zu Schalke und also den gucke ich mir jetzt im Training an und ich habe mit Idrissi gesprochen in Rostock, der sagte auch, ja, er hat selber gemerkt, dass er mit Karel Gerhard sicherlich eher auf einer Wellenlänge liegt, was Fußball angeht, nur wenn ein neuer Trainer kommt, dann guckt er natürlich erstmal auf die Spieler, die zuletzt gespielt haben und er stand da jetzt nicht so zuvorderst auf der Liste, sondern er musste sich dann im Training diese Chance erarbeiten und das hat er bravourös geschafft, muss man klar sagen.
Also einer der Gewinner unter Karel Gerhards auf jeden Fall.
100 Pro.
Neben Paul Seguin. Woran merkt man, dass ein Spieler gut drauf ist, wenn Schalke ihn in die Mixzone stellt?
Ja.
Das war in dieser Woche klar. So.
Ja, aber Paul Seguin das war eine sehr bemerkenswerte Mixzone. Er ist wirklich ein sehr, ich meine, wenn man seine Spielweise sieht und so, ne, dann weiß ich jetzt nicht, wie man als Fan seine Körpersprache und so deutet, aber er ist einfach einer von den Profis, die überhaupt nicht gerne vor Mikrofon und Kamera stehen und der sagt das dann auch, ne? Ja. Er kommt dahin und du siehst genau, boah, der hat überhaupt keinen Bock darauf, aber nicht, weil er Journalisten per se blöd findet, sondern einfach, weil er so ist. Also er sagt dann auch, ich will doch nur für meinen Sport, durch mein Spiel sprechen und nicht vor Kameras, ich mag das nicht. Tut mir leid, sagt er dann zu den Reportern, so, ist nichts gegen euch und so, aber ich mag einfach nicht so den Blickpunkt haben. So ein Typ ist Paul Seguin. Er hat ein bisschen gebraucht und was ihm mehr oder weniger da doch zugute kam, dass er nach Wehwehchen in der Vorbereitung, da hat er ein bisschen was verpasst, hat ein bisschen den Anschluss nicht gehabt. Dann war er zwischendurch mal 2 Wochen krank und er kam ins Spiel, als Schalke in Düsseldorf 0-3 zurücklag. Und halt wirklich das miserabelste Spiel überhaupt gezeigt hat in dieser ersten halben Stunde. Ja. Und da hat er wirklich in der verbleibenden Spielzeit, wenn man die für sich nehmen würde, blöde Statistik, jetzt Schalke, die ja 3-2 gewonnen, hat er wirklich gut gespielt, hat sich die Chance in der Startelf verdient, hat gegen Osnabrück ein schönes Tor geschossen und die Eckfahne kaputt.
Und da hast du auch schon gemerkt.
Da ist richtig was abgefallen. Eckfahne weggeballert. Ja. Und in Rostock hat er auch so ein bisschen die Fäden gezogen auf der 6, weil Ron Schallenberg ausgefallen ist. Das geht schon nach oben, wobei er natürlich noch ein bisschen zulegen muss, sagt er selbst und weiß er auch selbst, um die Erwartungen, die Schalke an ihn hatte, zu Saisonbeginn. Also
war der Königstransfer.
Also Ron Schallenberg war ein Königstransfer, war quasi der teuerste, aber über Paul Seguin haben die Schalker intern schon gesagt, da ist uns wirklich ein richtiger Coup gelungen, weil Hannover 96 war ja auch interessiert an Paul Seguin und so, der wird uns hier wirklich, der wird den Unterschied ausmachen in der Saison, so ist Paul Seguin angekündigt worden und jetzt hat er 1, 2, 3 Mal angedeutet, dass es doch in die Richtung gehen kann und ich meine, Karel Gerhard sagt auch, also fußballerisch, er ist einer der besten Fußballer im Kader. Also da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht lange hingucken, um das festzustellen, dass der wirklich Fußball spielen kann.
Du hast seine Körpersprache angesprochen. Ich finde, man sieht oft, wenn er den Ball hat, das war immer wieder, er zeigt an, oft mit den Händen, wo soll ich hinspielen, zeigt den Mitspielern auch an, wo sie hinzulaufen haben. Bloß in seiner nicht allzu guten Phase, ich erinnere mich gerade an das Spiel in Paderborn, da hat das Zeigen nichts gebracht, weil wenn er den Rückpass zum Torwart spielt am Ende oder einen Querpass oder den Ball sogar verliert, dann bringt das natürlich nichts.
Genau, und vielleicht ist für ihn dieses System mit Raute auch doch ein bisschen besser geeignet. Da hat es jetzt ja 2-mal echt gut funktioniert und ich bin gespannt, ob er das auch gegen einen etwas stärkeren Gegner, dann sind wir wieder bei Osnabrück, Rostock im Vergleich zu Fürth, ob er das auch schafft. Und Fürth kennt er aber gut. Also er hat selber in Fürth gespielt, sagt selber, er kennt noch so Spieler wie Julian Green, Branimir Regota, die kennt er alle noch aus seiner eigenen Zeit. Ja. Das ist ja dann auch ganz nett, wenn man auf seinen ehemaligen Verein dann trifft. Aber was er nicht machen wird, er wird im Winter den Verein nicht verlassen, weil das war ja auch so ein Gerücht, dass irgendwie er selber in der Kabine rumstänkern würde und dass er den Verein am liebsten wieder verlassen will. Da hat er ganz klar gesagt, da hat er dann doch sehr selbstbewusst in die Kamera dann gesagt, nee, also wäre total schade, was da geschrieben worden ist. Das sei kompletter Unfug und ein Winterwechsel sei für ihn überhaupt gar kein Thema.
Personell wird sich jetzt fürs Spiel gegen Fürth nicht so viel ändern in der Startelf, ja. Aber du hast es jetzt auch schon mehrfach angedeutet, es wird ein komplett anderes Spiel werden als gegen Rostock
oder ja, Osnabrück. Genau, und der Vorteil ist, man hat ja immer so die Vergleiche gezogen, wird Schalke jetzt wie vor dem Spiel gegen Elversberg, das war das letzte Spiel nach 2 Siegen hintereinander, das war ja Elversberg und da standen wir dann hier und haben gesagt, ja gut, jetzt kommt die große Serie und Elversberg wird dann mal eben kurz weggeputzt und so, ne? Weil es war dann auch dieser kleine Dorfclub, aber diesmal wird das den Schalker Spielern und auch den Schalker Fans nicht nochmal passieren, dass sie dann in die Arena völkern, in die Arena gehen. Übrigens, Hinweis an die Schalker Fans, frühzeitig fahrt sehr viel los. Also ja. Ich weiß, die vergangenen beiden Freitagabendspiele, das muss jetzt an dieser Stelle echt mal sein. Also Timo, du fährst auch den gleichen Weg.
Ja.
Die letzten beiden Freitagabendspiele waren eine absolute Katastrophe. Richtig. Und jetzt ist auch noch eine zentrale Verkehrsader, die A42, gesperrt und ja. Rot-Weiß Essen spielt parallel. Also fahrt bitte früh los, falls ihr das vor Freitagabend noch seht. Wo war ich stehen geblieben? Kräuter Fürth.
Ja.
Und vor allen Dingen, die sind nicht nur die formstärkste Mannschaft der Liga, die haben von den vergangenen 6 Spielen, glaube ich, 5-mal die Null gehalten hinten. Alexander Zorniger ist ein sehr ehrgeiziger, sehr individueller Trainer, ja, ein sehr charismatischer Trainer, wie man ihn doch in diesem Profigeschäft eher selten findet.
Ja.
Und das wird schon echt eine richtig, richtig, richtig harte Aufgabe. Richtig harte Aufgabe.
Aber es wird das letzte Heimspiel sein in diesem Jahr. Du willst ja natürlich mit einem guten Gefühl absolut in die Winterpause und Weihnachten feiern.
Ja, genau. Also das will Borussia Dortmund ja auch in Augsburg.
Aber die haben immer nur 2 Spiele. Das stimmt. Ist der Unterschied. Ne? Also für Schalke ist es wirklich das letzte Spiel. Das ist jetzt das Entscheidende.
Ja, das ist das entscheidende Spiel. Ja, nicht das Entscheidende in der Saison, aber du willst natürlich mit einem guten Gefühl in die relativ kurze Pause gehen.
Genau.
Jeder Schalke-Fan geht dahin und will natürlich noch einmal die Mannschaft siegen sie nach diesem Jahr mit diesem Auf und Ab und mit Freuden und Tränen und Aufholjagd und dann doch Abstieg und Euphorie in der Sommerpause. Und es war mal wieder so ein typisch wildes Schalke-Jahr und das dann mit einem Sieg abzuschließen. Vor allen Dingen, weil das erste Spiel im neuen Jahr ist dann zu Hause gegen Hamburg.
Ja.
Und wenn du siehst, wie eng in der zweiten Liga alles zusammen ist, auch Kräuter Fürth ist so ein gutes Beispiel. Die waren vor 6 oder 7 Spieltagen noch Tabellen-14. Machen dann eben diesen Zwischenspurt über 7 Spiele mit, glaube ich, 5 Siegen oder sowas und sind auf einmal Vierter und klopfen an die Aufstiegsplätze.
Jetzt weiß den Schalkern plötzlich doch Hoffnung, dass es in der Tabelle noch weiter nach oben geht wieder.
Ganz genau.
Ganz, ganz.
Schaffst du es gegen Fürth?
Subtil,
ja, immer. Ich füge das ein. Schaffst du es gegen Fürth, gehst du mit einem guten Gefühl in die Winterpause, dann gehst du mit einem guten Gefühl ins Trainingslager, das übrigens stattfinden wird in Portugal. Ist noch nicht ganz verkündet, da fehlen noch 1, 2, 3 Dokumente, aber es wird stattfinden und dann kannst du ganz anders in so ein Heimspiel gegen Hamburg gehen. Ich sage jetzt nicht, dass es dann wieder in die Top 3 geht, dann kriege ich zu Recht an hallo@fußball-insight.com wüste Beleidigungen. Aber. Ja, ich sage nur, es wird schwer. Vor Elversberg habe auch ich gesagt, ja gut, Elversberg kommt jetzt in die Arena und dann wird es wohl mit der Euphorie einen Sieg geben. Jetzt bin ich mir da noch nicht so sicher.
Vor ein paar Wochen hieß es auch immer in der Winterpause, da wird alles einmal auf den Prüfstand gestellt, wie man das so kennt.
Ja.
So, die Situation ist natürlich jetzt so ein bisschen entschärft durch diese 2 Siege. Trotzdem wird man sich den Kader ja schon angucken und sagen, mit wem wollen wir so weiterarbeiten und mit wem nicht. Also so ein paar Kandidaten sind ja jetzt schon außen vor. Na, also ich meine, Polter ist dann in Rostock reingekommen, jetzt ist er auch noch verletzt, der wird zwangsläufig außen vor sein, aber ein Baumgartel, den du ja eigentlich durchaus auch als Stammspieler geholt hast,
momentan. Also ich denke, bei denen, die am meisten unzufrieden sind, sind dann wahrscheinlich so junge Spieler wie Cissé, Tower, Kuzuki, die haben halt aktuell gar keine Chance, das muss man klar so sagen. Baumgartel, den hat Karel Gerards gestern bei der Spieltagspressekonferenz sehr gelobt, weil er sehr professionell im Training sich benimmt. Aber in der Innenverteidigung haben im Moment Kalasch und Kaminski die Nase vorn. Kalasch sogar noch ein bisschen mehr, weil er wirklich jetzt von Spiel zu Spiel besser wird. Und man kann schon sehen, dass der jetzt ein paar Jahre in der zweiten englischen Liga seine Knochen hingehalten hat. Also der kennt schon keine Verwandten im Zweikampf. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Kaminski wackelt da noch ein bisschen eher. Ich kann mir aber nicht vorstellen, Baumgartel, wie man so hört, hat auch kein Interesse aktuell. Der findet Schalke an sich eigentlich ganz cool. Und ich glaube nicht, dass er geht. Das betrifft dann wirklich eher so die Talentreihe. Dass man dann wahrscheinlich im etwas schlechteren Zweitligisten meinetwegen echten Gefallen tun kann, wenn er dann einen Innenverteidiger wie Cissé bekommt oder einen guten Drittligisten oder Kuzuki hat ja wirklich gute Spiele gemacht auf der rechten Seite.
Ja.
Das wird er auf Schalke in der Rückrunde wahrscheinlich auch nicht können. Aber mein Gott, wenn er zu so einem Abschiedskandidaten in der zweiten Liga geht, warum nicht? nicht, ohne dass ich jetzt irgendeinen Verein jetzt schon da ganz eng in der Verlosung sehen würde. Aber das sind so Kandidaten, die sicherlich gehen können.
Und Polter, die Geschichte ist jetzt erstmal auch vom Tisch.
Genau. Ja. Gleiches gilt für Karaman. Karaman ist ja aktuell, das siehst du wahrscheinlich auch so, ist in dieser Saison, wenn du sagst, wer ist der Beste, ich glaube, dann antworten 60.000 Zuschauer im Stadion Karaman.
Ja.
Er ist in dieser Saison ganz klar der Beste und hat natürlich auch einen Markt, wie es so schön heißt, aber den will Schalke nicht abgeben, weil wenn du Tabellen-13. Bist und immer noch ein bisschen nach unten schielen musst, dann kannst du jetzt nicht sagen, ich gebe jetzt meinen besten Spieler ab. So, das geht halt nicht. Es sei denn, dann kommt PSG und wird auf einmal 195 Millionen Euro, weil Mbappé wechselt oder so. Dann vielleicht noch, aber sonst nicht.
Gut, das heißt, dann hättest du auch vorne genug Leute. Also dann müsstest du da im Winter nicht nachbessern, ganz vorne zumindest.
Ich finde, vorne ist auch jetzt nicht so das Problem, wenn du nämlich guckst. Was die Anzahl der Torschützen angeht, ist Schalke auf Platz 1. 16 verschiedene Spieler, die schon getroffen haben. Das zeigt ja auch, dass diese Mannschaft an sich eigentlich ganz torgefällig ist. Die Anzahl der geschossenen Tore ist Schalke auch schon auf Platz 7 mit 29. Stimmt. Da haben ein paar 30 so. Also statistisch gesehen ist diese Offensive eigentlich gar nicht so schlecht, wie man es ja immer wieder nachsagt. So, ne? Und das liegt ja auch daran, Karel Gerrits lässt ja auch mit zwei Stürmern spielen. Und wenn Karaman spielt, ist immer Bewegung drin. Also Karaman erarbeitet sich immer seine Chancen. Je mehr Flanken reinfliegen, desto mehr wird dann auch Terodde kommen. Bleibt Lassme, über den könnten wir, glaube ich, eine eigene Fußball-in-Zeit-Folge mal aufnehmen. Der wäre bei Borussia Dortmund, glaube ich, der schnellste Spieler im Kader jetzt wirklich. Der ist, glaube ich, echt so KMH-mäßig genauso schnell wie Alphonso Davies. Gut, aber er kann halt nicht so mit dem Ball umgehen wie Alphonso Davies.
Wobei der auch schon bessere Zeiten
war. Er hatte auch schon bessere Zeiten, ja.
Also auch komplett so im vorderen Mittelfeldbereich würdest du nicht nachlegen.
Ja, vordere Mittelfeldbereich ist halt, ich meine, du hast normalerweise für die Spielmacher-Zehner-Position hast du Wedraogo und Drexler, das reicht eigentlich voll und ganz. Jetzt sind natürlich beide verletzt. Bei Wedraogo muss man einfach so achten. Die aktuelle Ansage war, dass im Januar, wenn das Training wieder beginnt, dass man dann etwas näher sagen kann, wie die Verletzung individuell bei ihm verheilt und wann er wieder zurückkehren kann. Drexler wird dann schon wieder da sein.
Ja. Also hinten noch was machen?
Ja, ich würde auf jeden Fall auf den Außenverteidigerpositionen was machen. Rechter Außenverteidiger Henning Matriciani für die Grätsche zu Recht mehr gelobt als Niklas Süle für seine, ist ja klar. Dann Cedric Brunner hat jetzt gut gemacht in Rostock nach der Einwechslung, ist aber schon sehr verletzungsanfällig zuletzt gewesen und da kannst du dir eigentlich keine Schwäche mehr erlauben.
Ja.
So, ne? Also Innenverteidigung hast du normalerweise drei gute, reicht eigentlich aus, so würde ich jetzt sagen.
Zumal dann könntest du Matriciani ja auch nochmal nach innen ziehen,
genau.
Kann es auch spielen.
Auf der linken Seite hast du Mörkin und Ovian, das ist eigentlich auch okay. Dass ich jetzt sagen würde, vielleicht mal offensive Außen, da kannst du noch was tun. Chulinov ist ja immer mal wieder im Gespräch eine Rückkehr, das kann natürlich dann sein. Aber da in die Richtung würde ich gehen. Also es gibt in diesem Jahr außer meiner Ansicht nach Außenverteidiger nicht so die konkrete Position, die brauchen jetzt unbedingt einen Mittelstürmer, nicht wirklich. Offensive Außen kannst du damit Chulinov vielleicht nochmal besorgen, eher Außenverteidigerposition, Abwehr.
Und ansonsten hält Schalke die Augen offen, wie es immer so schön heißt.
Völlig klar. Karel Gerrits hat uns im Interview ja gesagt, ne, es kann natürlich auch mal passieren, dass irgendeine Tür aufgeht für eine Position, für die du eigentlich keinen brauchst. Als Beispiel hat er mir gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Leverkusen bereit ist, Boniface kostenfrei abzugeben, dann muss natürlich Schalke bei allen Stürmern, die sie haben, Boniface kostenfrei holen.
Weil ich noch Karaman.
Tausch, meinst du?
Tausch, okay. Ja, absolut Tausch. Allgemein gilt natürlich, dass jetzt, wir sind schon weit fortgeschritten.
Wir sind schon,
in der Verlängerung, dass die Wintertransferperiode natürlich deutlich schwieriger ist als die Sommertransferperiode. Darauf werden wir immer wieder verwiesen, wenn wir dann Fragen stellen. Wen holt ihr im Winter? Ich weiß nicht, wie es bei Sebastian Kehl ist, aber uns wird dann immer wieder gesagt, ey, ihr dürft nicht vergessen, dass die Wintertransfere richtig schwer ist, weil natürlich jeder Verein, der einen Spieler für eine gewisse Position holen will, da weiß der abgebende Verein natürlich, oh, die brauchen dafür einen, dann können wir mal den Preis hochnehmen. Auf der anderen Seite, wenn du Spieler von der Ersatzbank verpflichtest, dann haben die natürlich null Spielpraxis und da ist die Verletzungsgefahr natürlich relativ hoch. Das haben wir auf Schalke im vergangenen Jahr so gesehen, da Schalke ja viele Spieler verliehen, die vorher keine Spielpraxis hatten, so Moritz Jens zum Beispiel, und der hat sich dann immer mal wieder verletzt. Ne? Ja. Das macht diese Wintertransferperiode dann so typisch.
Machst halt keine strategischen Transfers, so wirklich. Ja. Du hast ja dann wieder Noteinkäufe, weil du irgendwo Bedarf hast, oder du du siehst irgendwie, wie du gerade sagtest, Tür auf, es gibt irgendwelche Ausstiegsklauseln, ja. Du kannst so einen Spieler nur in dem Winter bekommen, dann holst du ihn halt schon mal für den Sommer. Aber so wirklich, um ja, Probleme nachzubessern, hast du halt nicht.
Ja. So. So, mit Blick auf die Uhr, ganz, ganz fix. Augsburg, Dortmund, Schalke führt. Christian.
Beide hintereinander oder erstmal?
Beide hintereinander.
Okay, also da ja in man sich ja in Augsburg schon mal fast als Meister wähnte in der vergangenen Rückrunde, glaube ich, dass das eigentlich ein ganz gutes Omen ist da und auch jetzt dieses Paris-Spiel Rückenwind gibt. Deswegen glaube ich, dass Dortmund 2-1 gewinnt. Und Schalke holt ein 1-1 zu Hause. Ich glaube, kann damit ganz zufrieden sein.
Ich mache ein Ergebnis für beide. 3-1 Augsburg, 3-1 Schalke.
Oh, dann sage ich 2-1 Dortmund und bin eher von einem 2-1 für Schalke gekommen. So zum Jahresabschluss funktioniert das schon. Also, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gute 50 Minuten haben wir jetzt gleich geschafft. Es gab auch wieder viel zu besprechen, das definitiv. Deswegen machen wir das so gerne. Und ihr hört ja auch gerne zu, das wissen wir, guckt gerne zu. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, immer her damit. Per Mail hallo@fußball-insight.com oder über WhatsApp könnt ihr uns auch schreiben. Die passende Nummer ist in den Shownotes, genau wie der Link zu Christians Kommentar. Und in diesem Sinne sehen und hören wir uns dann nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Fußball Inside. Der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.